Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Herzlich willkommen zur 41. Ausgabe des Brustring Talks. Wir sprechen schon wieder nach einem Sieg heute, sogar jetzt nach drei Spielen mit Punkten und haben da einen Gast vom Kicker zu Gast, George Moisidis. Herzlich willkommen dir und auch herzlich willkommen an Jens, der heute noch dabei ist.
Guten Abend, danke.
Guten Abend.
Danke für die Einladung.
Genau, Jens, dann kannst du einfach gleich mal weitermachen.
Schatz, vielen Dank, dass du heute dabei bist und dann würde ich dich einfach bitten, kurz ein paar Worte zu dir zu sagen, dich kurz vorzustellen, wie du auch zum VfB gekommen bist, was deine Beziehung zum VfB ausmacht und wo du vielleicht neben deiner Tätigkeit beim Kicker noch im Internet zu finden bist.
Also ich bin 1963 geboren, könnt ihr selber ausrechnen, wie alt ich bin. Bin verheiratet, habe einen knapp 17-jährigen Sohn. Bin seit 1990 beim Kicker. VfB ist im Endeffekt für mich der erste Verein, mit dem ich Bezug hatte zum Profifußball. Also kurioserweise, ich bin in der Nähe von Stuttgart groß geworden und habe mein erstes Profispiel gesehen 1974 oder 75, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall hat mich damals der Vater eines Freundes, der war Dauerkartenbesitzer beim VfB, der hat uns beide mitgenommen zum Spiel. Damals VfB in der zweiten Liga gegen Homburg. Das war das allererste Spiel, der erste Kontakt zum VfB. Und dann über die Jahre ist halt so, dass man natürlich dann schon immer wieder mal beobachtet und mal schaut. Und dann irgendwann bin ich Journalist geworden und bin dann beim Kicker gelandet. Und dann hat sich das zufällig so ergeben, dass eben, naja, zufällig ist vielleicht etwas übertrieben, aber es ging am Ende darum, dass ich natürlich in der Gegend groß geworden bin, sehr, sehr viele Leute kannte und dann irgendwann mal in diese Rolle des VfB-Reporters gerutscht bin. Das hat sich einfach so entwickelt. Also mein erstes Jahr, wo ich fest dabei war, war 1991, 92, als der VfB damals auch Meister geworden ist. Ansonsten muss ich euch vielleicht enttäuschen, wenn ihr jetzt erwartet, dass ich hier mich als Fan oute. Ich habe diese Fangefühle leider überhaupt nicht, und zwar in gar keiner Hinsicht. Also weder, ich bin nicht Fan von Musikgruppen, nicht Fan von irgendwelchen Stars, nicht Fan von Fußballvereinen. Das spielt sich bei mir alles auf der Ebene der Sympathie und des Kennens vielleicht ab, aber so richtig diese Fangefühle sind mir zum Glück erspart geblieben, was den Job manchmal etwas leichter macht.
Das ist beim VfB durchaus manchmal nicht unwahrscheinlich. Ja.
Ja, aber nicht nur beim VfB, da gibt es ja genug andere Vereine, bei denen das Gleiche gilt.
Genau, wenn wir dann vielleicht gleich mal zur Aktualität so ein bisschen übergehen. Mhm. Deine Eindrücke zum Spiel am Samstag gegen Frankfurt. Wie hast du es wahrgenommen oder empfunden? Und dein kurzer Eindruck zum Spiel?
Also mir geht es momentan ein bisschen zu weit, immer von toll und super und klasse zu sprechen, weil man muss einfach sagen, okay, die Bilanz ist toll, super, klasse, aber die Leistungen an sich waren doch alle eher durchschnittlich. Das sind wir ja wieder bei dem Punkt, wie es der Fan, dessen Herz dran hängt, natürlich empfindet. Für den ist diese Erfolg sehr ausschlaggebend und die versüßt natürlich alles. für mich persönlich oder für uns insgesamt, ich bin ja da nie alleine im Stadion, also ich mache ja weder die Noten alleine, noch sehe ich die Spiele alleine, da ist ja normalerweise mindestens ein Kollege dabei, manchmal auch zwei, muss ich sagen, waren die Auftritte eigentlich eher durchschnittlich und von daher muss man sagen, man hat das Beste eigentlich aus dem Ganzen gemacht. Das Entscheidende sind ja auch die Punkte, aber ich bin noch weit davon entfernt zu denken oder zu glauben, dass jetzt alles ganz gemütlich gegen Saisonende läuft. Ich glaube, wer das glaubt, und da will ich keine Plattitüden jetzt loswerden, aber wer das glaubt, ist schief gewickelt.
Sicher auch. Gerade die Gefahr ist sicher groß beim VfB. Vergangenheit hat es oft genug gezeigt, dass zu frühe Euphorie und zu frühe Zufriedenheit dann oft nicht zuträglich sind, was die weitere Verlauf der Saison oder die Leistung angeht.
Wobei das eine allgemeine Geschichte ist. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das auf VfB hat es in letzter Zeit traurigerweise öfters zugetroffen, aber es ist so, dass das ist halt normal. Die Leute empfinden, wie ich ja gesagt habe, die Leute empfinden natürlich einfach so ein Erfolg und so vier Spiele, die du nicht verloren hast und dazu auch noch nur ein Gegentor und also so Dinge, die man nachweislich greifen kann, die man sehen kann, die empfinden natürlich Menschen, die mit dem Herzen dranhängen, noch viel intensiver. Für die ist es normal, dass man das natürlich noch ein bisschen erhöht und deswegen ist es, wie gesagt, auch kein Wunder, dass eben die Extreme dann auftauchen. Weißt du, dann verliert man mal ein Spiel blöd und dann ist plötzlich wieder alles, verzeiht mir den Ausdruck, aber alles SCH. Und da bin ich, wie gesagt, zum Glück ein kleines bisschen weiter weg, um denke ich mal, doch mit etwas kühlerem Kopf die Sachen zu sehen. Und ich fand bis jetzt die Leistungen, wie gesagt, eher ordentlich. Natürlich kämpferisch sehr gut, fußballerisch eher durchschnittlich. Und die Ergebnisse waren, wie gesagt, sehr gut. Ich meine, auch Frankfurt muss man einfach sehen, weil ich habe auch heute auch schon zwei Leserbriefe zugesandt bekommen aus dem Sekretariat, wo die Leute fragen, warum zum Beispiel Pavard oder Baumgartl nur eine 2-5 und eine 3 haben. Es ist halt so, du musst einfach auch den Gegner sehen. Und wenn der Gegner einen absolut rabenschwarzen Tag hat, dann darf man die eigene Leistung auch nicht zu hoch einschätzen. Also da muss man auch vorsichtig sein. Und wenn man auch mal sieht, wie es in der ersten Halbzeit, als Frankfurt doch das eine oder andere Mal über die linke Seite durchgekommen ist, da waren schon Situationen dabei, da hätte es auch ruckzuck mal 1-1 stehen können. Und wer weiß, wie dann die Partie weiterläuft. Das gab es ja auch gegen Gladbach in der Schlussphase oder auch in Augsburg, als die Augsburger eine Zeit lang gedrückt haben, wo man halt doch immer wieder auch das Glück des Tüchtigen hatte. Und deswegen, wie gesagt, war ich einfach davor, das zu sehr mit der weiß-roten Brille zu sehen und nicht die rosa Brille zu benutzen.
Was siehst du jetzt dann als Unterschied zu den gerade den letzten drei Spielen und den davor? Oder gibt es überhaupt Unterschiede?
Na, es gibt schon Unterschiede. Also ich meine, Wolf hat ja sehr, sehr stark seine Aufstellungen zum Beispiel von der Trainingswoche abgeleitet. Man hat gemerkt, dass er perspektivisch, zumindest lange Zeit, also zum Ende hin dann nicht mehr, aber dann war es eigentlich dann spät, aber er hat sich dann auch immer perspektivisch versucht, die jungen Spieler, die er quasi zur Reife bringen wollte, denen ihre Einsatzzeiten zu ermöglichen. Bei Alfon Korkut siehst du ja eindeutig, was jetzt im Moment natürlich angesichts der Situation überhaupt nicht verwerflich ist, aber du siehst, du hast eine Mannschaft, die steht, auch davon ausgehen, dass diese Mannschaft wahrscheinlich, die jetzt Frankfurt und Augsburg gespielt hat, wahrscheinlich nächste Woche wieder spielen wird. Das sind natürlich so Situationen, die oder Entscheidungen, die ganz anders sind als in der Hinrunde. Ich finde, Taifun Korkut ist jetzt in einer Situation, in der er einfach weiß, es geht nur um die Ergebnisse, allein um die blanken Ergebnisse, um den Klassenhalt. Und dazu muss man eben einfach auch ins Risiko gehen. Und da war einfach Hannes Wolf noch nicht so weit. Also man sieht ja Beispiel Doppelspitze, Gomez, Ginczek, das ist ja jetzt nicht keine Erfindung jetzt von Taifun Korkut, sondern das ist im Endeffekt, er sagt sich, wir müssen jetzt Ergebnisse liefern, also riskiere ich das jetzt auch. Und Hannes Wolf war einer, der gesagt hat, naja, noch ist er nicht bei 100%, noch will ich vorsichtig sein, ich will nicht riskieren, dass er sich verletzt oder sowas. Ist beides legitim. Beim einen funktioniert es momentan absolut, beim anderen hat es halt ja, vielleicht ein kleines bisschen am Mut, am Risiko gefehlt und das ist ihm dann vielleicht auch auf die Füße gefallen. Aber das sind zum Beispiel Punkte, dann muss man natürlich sagen, dass Korkut eigentlich ja, ein Näschen hatte jetzt, wo er wen hinstellt, also zum Beispiel die Sache mit Bart Stuber als Sechser, da muss ich sagen, wäre glaube ich nicht jeder drauf gekommen, das hat sehr gut funktioniert. Genauso ist es, dass er zum Beispiel, weil wir es eben von eingespielter Mannschaft haben, man sieht halt, er setzt halt eindeutig hinten auf totale Stabilität, lieber auf defensiv, das bedeutet, ein Spieler wie Beck ist halt Stammspieler, der eben viel defensiver denkt, als es Wolf wollte mit Pavard. Der wollte mit Pavard, wollte er hauptsächlich die Offensive natürlich da unterstützen. Das sind schon Veränderungen, die anders sind. Und was ich ja vorhin auch gesagt habe, du hast natürlich in der einen oder anderen Situation auch ein ganz kleines bisschen Glück, was du vorher nicht hattest. Also nehmen wir so ein Beispiel wie Frankfurt in der Hinrunde. Du hast den Griff, du bist in Überzahl, Kopfball, Ginczek, der Ball wird blöd weitergeleitet und Allaire macht einen Fallrückzieher, den er wahrscheinlich in den nächsten, keine Ahnung, 10 Jahre nicht mehr hinkriegt. Nur du verlierst das Ding. Dafür hattest du zum Beispiel Situationen in Augsburg, wo es dann für dich ausging, zum Glück durch den Videoschiedsrichter einmal, dann einmal als, ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht mehr, wer das war, ich glaube, Co., der Bart Stuber an die Hand schießt, der die Hand zwar vor der Brust hat, aber haben wir ja schon früher auch erlebt, dass in solchen Situationen manchmal auch andersrum gepfiffen wird. Also da hast du einfach auch diesen kleinen Faktor Glück, der momentan einfach auf Seiten des VfB ist. Und da gab es in der Hinrunde Situationen, die einfach andersrum ausgingen, wo man sich hinterher geärgert hat und eigentlich auch immer gesagt hat, okay, beim nächsten Mal, aber es gab halt, das nächste Mal kam nicht. Und noch ganz kurz, entschuldigen, dann höre ich aber wirklich auf, du hattest natürlich auch viele, viele Verletzte in der Hinrunde, wenn du überlegst. Ich meine, die Situation, also Hannes Wolf hatte den Mario Gomez nur für 2 Spiele im Endeffekt. Er hatte viele, also Ginczek war ständig kaputt, Bart Stuber war immer wieder kaputt, von den anderen ganz zu schweigen, die immer wieder mal Probleme hatten. Auch davon ist man momentan einfach verschont geblieben.
Genau, da konnte man gar keine Kontinuität machen. Jetzt gerade genau. Auch Elfyn Doniz hätte er vielleicht sicherlich länger spielen lassen, weil der war ja wirklich top und dann konnte er einfach vielleicht nicht irgendwann auch mal eine Elf finden.
Richtig. Genau, das sind nur die kleinen Probleme. Nochmal, die sprechen ja nicht gegen Korkut in dem Moment. Das soll ja jetzt nicht irgendwo das schlecht machen, was unter Korkut jetzt geleistet wird. Aber man muss es halt einfach nur ein bisschen relativieren.
Man muss es vor allem einordnen, weil, wie gesagt, also es ist halt immer die Gefahr, was ich vorher schon so ein bisschen angedeutet habe beim VfB, nach Trainerwechseln oftmals halt dieser Erfolg, der sich kurzfristig einstellt. Und man darf natürlich jetzt auch nicht die letzten 3 Spiele gerade, muss man aber einfach beachten, es war immer, mit der ersten Offensivaktion sind wir eigentlich immer in Führung gegangen.
Richtig, genau.
Das spielt natürlich diesen Matchplan, den Korkut im Moment verfolgt, extrem in die Karten, weil wenn du gegen Gladbach oder Frankfurt, wenn das Spiel länger 0-0 bleibt oder auch in Augsburg, läuft es natürlich anders. Und vielleicht auch so ein bisschen die Kombination, gerade auch jetzt in den Heimspielen oder auch in Augsburg, sicher waren wir nicht schlecht, aber man muss auch durchaus betrachten, dass die Gegner auch nicht immer ihren besten Tag gewischt haben. Also jetzt gerade Gladbach. Gladbach war sowieso in einer schwachen Phase, Augsburg zu Hause eigentlich deutlich stärker erwartet und Frankfurt. Mhm. Wenn man die Auswärtsauftritte von Frankfurt in der Saison sieht, was sie da schon teilweise gespielt haben, war das sicher, oder sie können es besser spielen, das ist ganz klar.
Und ich mache das noch mehr fest an den vielen Fehlern, die Frankfurt gemacht hat. Also nicht, natürlich kann jede Mannschaft, man zwingt ja auch, sagen wir so, man ist natürlich auch so stark, wie der Gegner es auch zulässt. Das hat der VfB schon gut gemacht. Aber wie du gesagt hast, du hast halt die erste Chance und machst sofort das erste Tor. Das ist dem VfB in der Hinrunde selten gelungen. Das wissen wir selber, wie oft die hinterherlaufen mussten eigentlich. Oder wie lange es eben ewig 0-0 stand und man Chancen vergeben hat. Und das sind Kleinigkeiten, bei denen ich einfach sage, das ist, wie soll man es nennen? Es hat mal früher, der MV hat immer gesagt, das ist ein bisschen das sogenannte sogenannte Schlachtenglück. Du brauchst halt einfach diesen kleinen Tick Glück, um Situationen für dich zu drehen, oder eben, wenn du Pech hast, fällt dir das Ganze dann in dem Moment zusammen. Und das ist also unter Korkut ist es momentan einfach so, dass sie einfach zur rechten Zeit am rechten Ort sind. Aus dem Nichts mal ein Tor machen und dann sehr gut stehen, gut verteidigen, aber die anderen auch, wie du gesagt hast, schlechte Tage erwischt haben. Ich meine, Frankfurt, so ein Boateng, ich musste froh sein, dass Boateng gefehlt hat. In Augsburg musste froh sein, dass einer wie Finn Bogason gefehlt hat. In Gladbach haben, glaube ich, 7 Spieler gefehlt, die nah dran waren. Also, wie du gesagt hast, du hast Mannschaften auch erwischt, die nicht unbedingt in der Idealformation oder in der Idealverfassung waren.
Ja, das ist dann einfach die Kombination, die jetzt dazu geführt hat, dass du halt, oder dass Korkut gerade jetzt mit diesen 3-1-0-Siegen, die man auch nicht unbedingt ganz kleinreden muss, aber einfach diese einfach auch so aus dem Bewusstsein raus, verfolgt den VfB ja jetzt auch schon ein paar Jahre, und man weiß halt aus der leidigen Erfahrung heraus, dass es oftmals halt ganz schnell auch wieder in die andere Richtung kippt. Und die Gefahr ist halt, darf man auch nicht ganz wegreden. Das kann schon in Köln passieren, das ist so ein ganz unangenehmes Spiel.
Ich glaube, dass Köln sehr, sehr wichtig sein wird. Also ich glaube, dass Köln, gerade weil wir es ja vorhin hatten mit Twitter und so weiter und so fort, ihr wisst ja, was da oft kursiert, da gibt es ja welche, da heißt der VfB als Aufgegner. Das ist genau das. Die haben jetzt Lunte gerochen, sind am HSV dran, sind nur 6 Punkte weg vom Relegationsplatz. Die haben Heimspiel. Die haben in Leipzig gewonnen. Da muss jetzt müssen wir sehen, wenn der VfB sollte, dort auch noch zu gewinnen, dann muss man sagen, also wie soll ich es nennen, dann würde ich sogar eher sagen, bist du sicherlich bei 60%, die das geschafft haben könntest. Aber das wird ein ganz, ganz heißes Ding. Also wenn du da zum Beispiel verlierst, dann kann das Ganze sofort wieder kippen.
Das ist ja halt auch die Gefahr. Also sagen wir, es sind natürlich auch viele Spieler gerade, die einfach so unter Korkut jetzt wieder die Kurve gekriegt haben, selbst den Gentner, dadurch, dass er jetzt auf der Seite im halbrechten oder halb linken Mittelfeld spielt und da so ein bisschen sein neues Glück gefunden hat, zumindest im Moment so. Und natürlich Tommy ganz extrem, der es unter Korkut das Vertrauen bekommen hat und im Moment absolut funktioniert, vorne Ginchek, Gomez.
Es läuft momentan eigentlich wieder fast zu rund, sage ich mal, in gewissen Dingen. Also die ganzen Kombinationen, die momentan da sind, das läuft eigentlich schon fast schon beängstigend gut. Weil wie gesagt, 3x1-0, das ist nicht so. Wie gesagt, also nichts, worauf man jetzt sich nur auf die Schulter klopfen sollte. Und wie gesagt, ich glaube jetzt Köln und dann hast du Leipzig daheim und die sind natürlich immer gefährlich, das wissen wir. Da wird der Timo Werner wieder den typischen, wie soll man sagen, wieder den typischen zweiten Wind bekommen. Und da werden sie sich beweisen müssen. Das wird wichtig, diese nächsten 2 Klippen, glaube ich, zu nehmen. Wenn du da die unbeschadet nimmst, denke ich schon, dann kann man wirklich von einer stabilen Mannschaft sprechen. Aber vorher wäre ich da noch nicht so weit.
Ja, und es wird sicher auch ein weiterer Aspekt, der für mich spannend ist, jetzt gerade aktuell in den letzten Spielen, hat Korkut eigentlich relativ klar auf das gleiche Personal gesetzt, also was die Wechsel angeht. Aogo und Mangala kamen immer rein. Wird sicher auch spannend, wie er das handelt dann in Zukunft, weil Donis, Akolo, Kaminski, Spieler, die unter Wolf jetzt durchaus regelmäßige Einsätze hatten, muss er natürlich auch bei Laune halten, so in der zweiten Reihe. Also wenn die Woche für Woche immer nur auf der Bank sitzen, wird es sicher auch spannend.
Das war ja, was ich vorhin eben gesagt habe. Momentan geht eben Korkut konsequent, was auch nochmal verständlich ist in dem Moment, aber natürlich auch gefährlich ist, weil wir wissen ja selbst, wie Jungs, die quasi so überhaupt keine Perspektive haben, egal warum, also selbst wenn du keine Argumente hast, wenn du auf der Bank sitzt und die gewinnen, aber dieser Unmut, die Unlust, die wird hundertprozentig irgendwann sich entwickeln. Und da, wie du gesagt hast, da muss man dann mal sehen, wie das weitergeht. Wie die Mannschaft damit umgeht, wie auch die Jungs damit umgehen. Also Beispiel, ich weiß, dass Wolf im Endeffekt auch daran gescheitert ist oder eben sich daran gescheitert sah, dass er gemerkt hat, dass ihm halt vor allem die Älteren dann das Vertrauen entzogen haben, sage ich mal. Also Beispiel, er hat sehr stark auf die Junge gesetzt. Er hat, weißt du, Aogo raus, Beck raus, Insua saß teilweise draußen. Das haben ihm diese Jungs übel genommen. Und diese Konstellation kann sehr schnell wiederkommen. Vielleicht nicht mit den Spielern, aber dann mit anderen. Und diese Perspektivlosigkeit, die der eine oder andere hat, die wird er mit in die Kabine tragen. Und in die Stimmung wird es einfließen. Und das ist nur eine Frage der Zeit, wie lange sowas gut geht. Aber nochmal, im Moment zählt nur, dass du unbeschadet durch diese Saison kommst. Und dann muss das auch möglich sein.
Ich denke, es wird sehr spannend bleiben und man darf einfach auch nie vergessen, dass man jetzt halt möglichst schnell auch die Punkte holen muss, weil in den letzten drei Spielen sollte man nicht unbedingt noch auf viele Punkte hoffen dann.
Richtig, richtig, richtig. Das ist so. Wobei man jetzt, ich denke mal, so wie die Hoffenheimer momentan vor sich hintorkeln, glaube ich, dass du gegen die daheim sicherlich eine Chance hast, weil bei denen stimmt ja auch einiges nicht. Das merkt man ja. Da ist ja auch der ganze Verein ist ja momentan in Aufruhr. Ich denke, dass das eine Mannschaft ist, die man vielleicht in einer normalen, sagen wir so, an einem normalen Tag auch mal knacken könnte oder zumindest wo man mithalten kann. Aber ich denke, dass in Leverkusen und vor allem in München, wenn die ihre Meisterschale bekommen, da kannst du nichts holen. Da werden die schön gemütlich hier Spitzhacke 1, 2, 3 spielen und werden versuchen, ihre Fans quasi zu begeistern. Da kannst du höchstens hoffen, dass entweder viele verletzt oder geschont werden, falls sie irgendwie im Pokalfinale stehen oder vielleicht im Champions League-Finale oder Halbfinale, dass die vielleicht dann es etwas lockerer angehen. Aber wenn die, wie gesagt, mit voller Kapelle antreten, dann glaube ich, könnte es sein, dass dir die Ohren klingeln hinterher. Weil die verschenken vor eigenem Publikum bei der Meisterschaftsfeier, verschenken die nichts.
Also auf jeden Fall, also gerade in München, da darfst du auch nicht mehr auf Punkte angewiesen sein, weil wie du gesagt hast, also das klappt vielleicht mal am 30. Spieltag, dass sie den Spiel dann abschenken, jetzt wie gegen Hertha, oder vielleicht mal, dass du dort einen Punkt mitnimmst, aber am letzten Spieltag geht es dann tendenziell eher in Richtung 04, 05, weil die dort nochmal voll aufdrehen.
So sehe ich das auch. Die wollen ja ihre Fans nochmal quasi begeistern und ihnen ein schönes Geschenk machen und so weiter. Da musst du schon einen sehr, sehr guten Tag erwischen. Und ich glaube, selbst dann dürfte nicht viel drin sein.
Nee, da ist der Abstand inzwischen einfach viel zu groß. Also da kannst du zumindest nicht ernsthaft hoffen. Ja. Also ja, musst die Punkte einfach in den nächsten Wochen konsequent weiter einfahren. Das,
ja. Und vor allem, du darfst ja nicht vergessen, wenn du dann noch den Druck auch noch hast. Also wenn du weißt, dass du was holen musst.
Ja, klar.
Das war ja, hat man ja gesehen vor 2 Jahren in Wolfsburg. Da wusstest du, ich kann nur retten, wenn du überhaupt gewinnst und nicht mal dann bist du drin. Du hast ja gesehen, da ging ja gar nichts. Also und das war ja wirklich jetzt nicht die Übermannschaft damals, aber da ging gar nichts. Und ich denke, dass das eine Konstellation ist, mit der, glaube ich, diese Mannschaft nicht klarkommt, also zumindest nicht bei so einem Gegner klarkommen würde.
Nee, das ist ja dann auch wieder eine ganz andere Situation und allen. Also ich denke jetzt einfach kontinuierlich die Punkte holen und auch vor allem gegen die direkten Konkurrenten, genau. Weil das ist so eng alles dort. Genau. Da können dann wirklich 3 Punkte dann mal was ausmachen. Deswegen wäre gegen Köln auch 3 Punkte wirklich gut, ja. Weil dann könnte man die zumindest dann schon mal auf gutem Abstand halten. Ja. Und gegen HSV spielt man dann ja auch noch.
Richtig. Das sind eigentlich die entscheidenden, wenn das ganz genau so sind, das die 2 entscheidenden Spiele eigentlich. Also musst in Köln, sag mal so, du hast ja 13 Punkte auf die beiden Vereine. Und wenn du es schaffst, die zumindest mal nach dem Hamburg-Spiel mit dieser Distanz weiterhin da unten zu halten, dann denke ich, dürfte nicht mehr sehr viel passieren. Wie gesagt, dann glaube ich auch, dass bei denen irgendwann auch mal selber die Lichter ausgehen. Aber wie gesagt, bis Hamburg ist ja noch eine Weile. Das ist ja, glaube ich, weiß ich gar nicht, 4, 5 Wochen, weiß ich schon gar nicht mehr. Und das werden richtige Endspiele werden dann.
Ja, Ende März ist gegen der HSV zu Hause.
Ja,
gut, und dann genau. Zum Saisonende, sag mal, vor diesen letzten 3 Spielen, dann hast du noch gegen Hannover das Heimspiel und gegen Bremen.
Richtig.
Sicher auch
richtig.
Noch so Spiele, wo du von vornherein sicher mal nicht von 0 Punkten ausgeht.
Und ja, klar. Aber also, das ist mir in der Hinrunde auch davon ausgegangen, falls du dich erinnerst.
Ich bin da, ja. Wie gesagt, ich bin grundsätzlich vorsichtig. Ich habe vor gut 2 Jahren, kann ich mich gut erinnern, dass ich nach dem Heimspiel gegen Hertha wo wir 2-0 gewonnen haben, dass ich da eben zumindest im Hinterkopf mal die Tabelle angeschaut habe damals und Richtung Europa League Plätze geschielt habe. Und das passiert
wirklich?
Mir.
Okay.
Das
okay.
passiert mir in Sachen VfB nicht mehr so schnell. Also konsequent weiterpunkten und dann einfach vielleicht mal ein ganz, ganz ruhiges Frühjahr erleben zum Saisonende. Das wäre sicher nicht schlecht.
Glaub mir, das wünscht nicht nur ihr euch, das wünscht sogar ich mir. Weil es macht nicht immer Spaß, zu berichten, warum es nicht läuft oder warum es wieder Abstiegskampf ist und was hier und da. Das ist zwar vielleicht spannender, als wenn alles gut läuft, aber es ist nicht angenehm. Es macht keinen großen Spaß.
Dann kommen wir noch mal kurz zum Thema Korkut, was jetzt auch oft in, sag ich mal generell jetzt Medien oder so berichtet wird, dass es angebliche Anfeindungen gegen Korkut gibt. Wie siehst du das oder wie hast du das in sozialen Medien wahrgenommen? Weil oft, was man auch liest, ist es dann eher, wo die Leute das dann eher sehen, dass es eher dann kontra Reschke und Dietrich ist, anstatt wirklich gegen Korkuts Verpflichtung an sich.
Also du hast in allem recht, das ist natürlich der Fluch der modernen Zeit, dass halt wirklich, wie soll man, also ich nehme jetzt ein Beispiel, früher wurden auch Fahrräder geklaut, nur hat es keiner berichtet. Jetzt ist so, jetzt werden in deiner Nachbarschaft genauso viele Fahrräder geklaut wie früher, aber es steht halt überall. Das bedeutet, wenn du dein Fahrrad abschließt, hast du immer im Hinterkopf, oh scheiße, hier werden dauernd Räder geklaut. Verstehst du? Und genauso ist es mit diesen Meinungen, es ist ja nicht so, dass ihr die Einzigen seid, mit denen ich Kontakt habe. Also es gibt auch wirklich richtige Fans, richtige Hardcore-Fans, zu denen ich auch Kontakt habe, die mir schreiben immer wieder per WhatsApp und mal auch anrufen. Und da gab es zum Beispiel zwei. Der eine hat zum Beispiel immerhin nach, ich glaube, 53-jähriger Vereinsmitgliedschaft, hat er mir geschrieben, ich müsste ihn mal anschreiben, ob das dabei geblieben ist, aber er hat mir geschrieben, dass er seine Mitgliedschaft gekündigt hat, wegen Korkut. Und ein anderer hat seine Mitgliedschaft gekündigt und hat am Tag drauf mir dann wieder geschrieben, hat gesagt, naja, er hat sich über Nacht überlegt und hat sie zurückgezogen. Also diese Aufregung war sicherlich nicht nur punktuell. Es ist halt meiner Meinung nach, was ich ja vorhin gesagt habe, das Problem, dass die Leute sich zu sehr leiten lassen von diesen Gefühlen. Weißt du, Korkut ist ja weder ein schlechter Mensch, noch ein schlechter Trainer, noch einer, der irgendwas Verwerfliches gemacht hat. Die Bilanz, die er hatte, war halt nicht sonderlich gut. Aber auch das wissen wir ja, ein Trainer kann hier funktionieren und beim anderen nicht. Also wir können ja jetzt als Beispiel nehmen, Klopp hatte in Liverpool auch phasenweise Probleme, wo sie dauernd verloren haben. Tuchel hat zum Ende in Dortmund auch nicht funktioniert. Trainer wie Van Gaal haben in München nicht funktioniert. Sogar Ancelotti hat letztlich nicht so funktioniert, wie man sich erwartet hat. Also das eine heißt nicht, dass das andere richtig ist. Die Aufregung war groß. Die Sorgen muss man sicherlich ernst nehmen, aber sie waren teilweise ungerecht. Und ich glaube schon, dass diese Stimmung, also weil ihr wollt ja eher darauf raus, ob das eher punktuell vielleicht diese Empörung war. Also ich war bei diesem ersten Training von Korkut da und ich habe viele erste Trainings von Trainern erlebt und ich sage dir ganz ehrlich oder ich sage euch ganz ehrlich, ich habe noch nie eine Veranstaltung beim VfB erlebt, wo vielleicht 200 Leute draußen stehen und den neuen Trainer schweigend empfangen, schweigend beobachten und schweigend verabschieden. Also das habe ich noch nicht erlebt. Also es gab zumindest mal den einen oder anderen, der mal geklatscht hat oder was auch immer. Das war wirklich, fand ich schon sehr bezeichnend. Und ich glaube nicht, dass das nur 200 Leute waren, von weiß ich nicht wie viel, dass es ausgerechnet die 200 waren, die gegen ihn waren. Also diese Grundstimmung war, glaube ich, schon eher negativ. Aber nochmal, ich glaube grundsätzlich ist sowas einfach, es ist nicht okay. Man sieht ja, und das ist ja, was ich vorhin erzählen wollte, als ich gesagt habe, ich bin zum Glück da nicht Fan. Ich finde, manchmal tut es gut, auch mal den Kopf einzuschalten, einfach nur mit dem Herzen zu denken, weil man einfach dann sich auch vieles erspart. Also ich persönlich, ich warte nur, stell dir vor, du gewinnst in Köln und holst vielleicht noch was gegen Leipzig, dann wird es erste Korkut-Gesänge geben. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, das finde ich dann sogar peinlich, weil nämlich genau die, die ihn angeschwiegen haben oder eben auch sehr distanziert empfangen haben, ihn dann feiern werden. Und das ist natürlich in dem Geschäft leider gang und gäbe, was ich aber ehrlich gesagt nicht gut finde. Aber es wird so, und du wirst sehen.
Ja, ist ja zum jetzigen Zeitpunkt schon so. Also
ja.
Die Änderung oder wie oder das Ganze gesehen wird. Also ich denke jetzt nie, dass die wenigsten anfangs was gegen Korkut hatten, sondern dass es einfach auch der Wechsel war von Wolf, der zu seinem Punkt, wo er gegangen ist oder gegangen worden ist, extrem positiv gesehen wurde. Ich denke, da gab es wenig VfB-Trainer in der Geschichte, die zu dem Zeitpunkt dann so positiv gesehen wurden, wo viele da noch nachtrauern. Und das dann eben auch war, wie das alles ablief. Das war jetzt ja auch nicht so reibungslos, ja. Die Geschichte.
Das stimmt. Das Problem ist, was du gesagt hast, das Problem ist wirklich, dass Wolf auch zu Recht natürlich sehr beliebt war. Also was ich eigentlich an der ganzen Sache viel schlimmer finde, also nur mal ganz kurz, weil das habe ich vergessen, das habe ich nicht vorhin beantwortet, hast du recht. Klar, natürlich die Aufregung hauptsächlich ging gegen Reschke und Dietrich, ganz sicher. Aber auch da sind wir doch auch da mal ehrlich. Ich kann mich erinnern, als Reschke kam, wurde er auch bejubelt. Ja, der Perlentaucher und super. Und mit dem wird alles Ding. Und wir werden die neuen Messis bekommen, weil die ja alle kommen, weil er sie kennt, unser Zeug. Und heute sind wir halt ein halbes Jahr später oder ein dreiviertel Jahr später. Und plötzlich macht er hier falsch und dort falsch in den Augen der Fans. Also da sind wir wieder beim gleichen Extrem. Dietrich wird schon immer kritisch gesehen. Auch da bin ich immer der Meinung, man muss immer halt beide Seiten sehen. Und zwar, ich rede jetzt nicht die persönliche Schiene von Dietrich, sondern einfach der V. Und das lässt sich nicht wegdiskutieren. Einen absoluten Krafttag hingelegt und sicherlich nicht unter Führung von Blinden. Also die Leute, die momentan im Vorstand sitzen, haben den VfB auch durch diese Zweitligasaison gebracht. Und offensichtlich auch ganz gut, weil das haben sie gut gemacht. Und genauso, finde ich, muss man da auch mal vielleicht mal die Kirche im Dorf lassen und nicht immer sofort die Leute an die Wand malen, wenn sie eben halt nicht bequem sind. Dietrich ist sicherlich nicht bequem, aber er hat sicherlich auch nicht alles falsch gemacht. Und ob er jetzt, wie soll man denn, diese persönlichen Verbindungen und Räte, die er überall hin hat, dass man ihm die vorwirft, dann sage ich dir euch ganz ehrlich, wenn man gleichzeitig einen Menschen haben will als VfB-Führung oder als Clubführung, der aber auch das nötige Netzwerk hat, wirst du nie verhindern können, dass derjenige irgendwo natürlich auch ein Netzwerk hat zu Leuten, die man vielleicht nicht mag oder die dann vielleicht einem suspekt vorkommen. Beides ist nicht zu kriegen und das ist halt bei beiden so. Und jetzt nochmal kurz zu Wolf. Das Einzige, was ich an dieser Wolf-Personalie sehr schade finde, ist, dass man im Endeffekt, und da bleibe ich auch dabei, auch wenn der Verein das versucht, anders darzustellen, ich finde, dass der VfB jetzt wieder auf dem Level ist, wie es vor 4, 5 Jahren war, vor 3 Jahren war. Also ist für mich ein ganz normaler Bundesligist wieder geworden. Du hast eine Mannschaft, die meiner Meinung nach nicht nicht ausgewogen besetzt ist. Du hast sehr viele ältere Spieler, die dir irgendwann in 1, 2 Jahren sowieso Stange gehen werden und wegbrechen werden. Du hast ein paar Junge, die wirklich gut sind, wo du aber aufpassen musst, dass die nicht in 1, 2 Jahren schon weggekauft sind. Und du hast dazwischen gar nichts. Ja? Und das macht die Situation gefährlich. Und was ich unter Wolf zum Beispiel und auch unter Schimpelmeiser sehr gut fand, war, du hattest einfach das Gefühl, da ist ein Plan dahinter. Ob man den Plan jetzt gut findet, dass man sagt, okay, wir wollen auf Junge setzen und wir brauchen nicht unbedingt die große Erfahrung, das geht auch so. Ob man es gut findet oder nicht, weiß ich nicht. Also das kann jeder für sich entscheiden, das kann natürlich auch schief gehen. Ich kann mich selbst erinnern, wie ich sowohl mit Schindelmeister als auch mit Wolf mich oft drüber unterhalten habe und nur gesagt habe, Leute, ich hoffe euch, dass das gut geht, weil ich sehe da einfach große Risiken. Aber es war zumindest mal ein Plan, also es war ein Weg. Und momentan ist alles irgendwie so austauschbar. Also man hat, wie gesagt, jetzt einfach mal eine Mannschaft und da kannst du ausgehen. Wenn es jetzt gut geht, dann wird Korkut verlängern und dann holt man wieder was dazu. Und da bin ich dann mal gespannt, wer da kommt. Ob dann wirklich wieder so Spieler kommen, die man eben auch entdeckt hat, sage ich mal. Weißt du, so Manet und Pavard und wie sie alle heißen. Oder ob dann nicht wieder die... Okay, da wissen wir, was wir haben und was wir dafür kriegen. Und um Gottes Willen, ich will die Jungs nicht schlecht machen, aber es geht immer darum, dass man einfach sagt, diese Jungs sind halt einfach über dem Zenit ihrer Karriere. Und die bringen dich perspektivisch halt, perspektivisch bringen die dich nicht weiter. Und da bin ich immer gespannt, wie es weitergeht. Und da habe ich einfach die Sorge, dass das vielleicht eher jetzt wieder, dass dieser Weg, den sie ja eigentlich eingeschlagen hatten, dass der einfach völlig, völlig weg ist. Also dass man einfach wieder, ja, ich übertreibe jetzt mal vielleicht, aber auch wie die anderen Bundesligisten auch, weil der HSV, der holt halt dann irgendeinen aus 27 aus Holland und irgendeinen 25 aus da und dort, also wo du einfach nicht das Gefühl hast, da ist ein richtiger, richtiger Plan dahinter. Und ich fand, vorher war einfach ein Plan da und das ist das, was ich mich an der ganzen Geschichte am blödsten, sage ich mal, jetzt ganz einfach finde. Denn mir fehlt jetzt ein bisschen so dieses Perspektivische.
Ja, das ist ja ein. Aber ob man das jetzt emotional als Fan oder als mehr oder weniger sachlich sehen will, was viele sicher auch gerade an der Wolf-Entlassung oder auch schon der Schindelmeister-Entlassung, wie du es gesagt hattest, was einfach dieses Entsetzen, will ich es jetzt nicht bezeichnen, aber einfach dieses Gefühl so ein bisschen, der VfB ist wieder der alte VfB und man verliert so ein bisschen diese, man hat jetzt so in der Zeit unter Schindelmeister Wolf dieses Gefühl, es wird hier wirklich langfristig was aufgebaut, man hat so ein bisschen diesen neuen Ansatz verfolgt. Und so mit dieser Entlassung von Wolf ist sicher bei ganz vielen auch diese Hoffnung dann, Schindelmeister war schon weg, Wolf war dann der zweite Part dieses Doppels quasi, wo dann auch noch gehen musste. Da kann man sich natürlich auch fragen, so wie es auch immer von Reschke dargestellt wird, dass er in der Kabine auf ihn zugekommen ist und ihm gesagt hat, er hat nicht mehr das hundertprozentige Vertrauen, aber die Mannschaft erreicht. Ist halt auch die Frage, unterstütze ich dann den Cheftrainer oder habe ich vielleicht eh schon diesen Plan, vielleicht was anderes zu machen auf der Trainerposition, wird sicher im Kopf drin gewesen sein, sonst hätte man nicht am selben Abend noch die Entscheidung getroffen oder am nächsten Tag dann. Und das war das ist einfach so, um das ein bisschen abzurunden, einfach, ich glaube, was bei vielen dann auch diese Anfeindung ausgelöst hast, ob die jetzt gegen Korkut ging, habe ich jetzt nicht immer so wahrgenommen. Also ich denke, die haben sich hauptsächlich eben in dem Sinn dann gegen Dietrich und Reschke gerichtet, weil einfach bei vielen diese Hoffnung so ein bisschen gestorben ist, dass dieser neue Ansatz, der war weg und dieser alte VfB war wieder da, auch so in der Kombination.
Genau.
Mit der Rückkehr von Gomez, er ist ein guter Mittelstürmer, da will ich gar nichts, aber es ist einfach auch so ein weiteres Puzzleteil in dieser Richtung wieder, einfach so diese Spieler, wo du weißt, der hat Erfahrung, hat mit Beck und Aogo hat man das schon begonnen, sicher Spieler. Oder
Badstuber.
Richtig, einfach ein ganz anderer Ansatz, wie ihn Schindelmeister oder Wolf verfolgt hatten. Und das ist halt jetzt einfach, das ist auch wieder die Gefahr, um das vielleicht auch mit dem verbinden, was wir vorher hatten. Jetzt wieder diese Gefahr, eben, was man beim VfB dann eben oft hatte, Trainer, die kamen und dann kurzfristig den Erfolg gebracht haben, zumindest ergebnistechnisch, aber dann eben das auch nicht langfristig halten konnten. Das ist halt wieder kann man schon wieder so ein bisschen diese Befürchtung, wenn es gegen Oktober, November geht, dann kommt vielleicht wieder gleich der nächste Trainerwechsel und dieses Rad VfB, das uns in den Jahren, in den 4, 5 Jahren, bevor wir dann abgestiegen sind, 2016, sicher Stück für Stück immer weiter nach unten gebracht hat, das beginnt sich wieder so ein bisschen zu drehen, aber wir sind wieder so im alten Trott drin. Genau. Das ist einfach das, was schade ist. Und was sicher viele zu dieser extremen Kritik dann in den Tagen, gerade nach der Entlassung von Wolf und dann der recht schnellen Vorstellung von Korkut, was viele dazu veranlasst hat, sich einfach da emotional auch eigentlich distanzieren zu wollen, aber es funktioniert dann halt auch nicht immer, weil man mit Herz dabei ist.
Na klar.
Und dann halt einfach da halt sicher nicht immer das Ganze so überdacht hat, was man dazu vielleicht und ja einfach auch aus der Emotion raus sicher teilweise auch berechtigt, eben gerade dann in die führenden Personen mit Dietrich und Reschke, die im Bild oder im Auge dieser Gruppe oder der Fans dann halt genau diese Entwicklung so ein bisschen zunichte gemacht haben.
Ja, genau. Das ist halt einfach. Also du hast ja jetzt angesprochen, also ich weiß es, ich habe mich am Anfang auch sehr gewundert, ob es wirklich auch so war, oder ob nicht die Sache vielleicht ein kleines bisschen auch geschönt wird vom VfB. Aber es ist offensichtlich wirklich so gewesen, dass der Hannes Wolf nach dem Schalke-Spiel den Trainer, dem Präsidenten seines Wortes entbunden hat, mit ihm quasi, also dass es keine Entlassung unter ihm geben wird. Das weiß ich, wie gesagt, aus einer sehr zuverlässigen Quelle. Und die Sache ist nur, das hast du selber angesprochen, die Sache ist, muss man das dann eigentlich annehmen? Was natürlich in dem Moment dadurch, dass sie das sofort angenommen haben, muss man einfach sagen, okay, wenn du so überzeugt bist, musst du normalerweise alles tun, um das gar nicht so weit kommen zu lassen. Und die andere Sache ist, ich bin immer noch der Meinung, wenn du überzeugt bist von deinem Weg, darfst du es erst gar nicht so weit kommen lassen. Also ich habe an diesem ersten Trainingstag von Korkut mit einigen Leuten, ich bin immer wieder mal angesprochen worden, und dann kam dann immer so dieses von wegen, ja, Freiburg, dieses Modellbeispiel Freiburg. Und da habe ich gesagt, Leute, was Freiburg macht, können andere auch. Sie müssen es halt wollen. Und dann kam immer dieses Argument, ja, in Freiburg, die haben ein ganz anderes Umfeld, viel ruhiger. Und dann habe ich einfach mal den Leuten versucht klarzumachen, dass du ein besseres Umfeld, als du zu Saisonbeginn oder auch in der Hinrunde hattest, gar nicht haben kannst. Ja, du hattest einen Sportdirektor, einen Sportvorstand, der mit der Mannschaft aufgestiegen ist, mit einem jungen Trainer, der mit der Mannschaft aufgestiegen ist, wo man gemerkt hat, da ist was am Wachsen und am Aufbauen. Du hast erstmal den Sportdirektor entsorgt und dann hast du den Trainer irgendwann mal, wie soll man sagen, fallen lassen. Und du hattest aber gleichzeitig fast jedes Wochenende zwischen 50.000 und 60.000 Leute im Stadion, die dich auf Händen tragen, die dir schlechte Spiele verziehen haben. Du hast gewonnen daheim, auswärts verloren, die Leute sind trotzdem gekommen, sie haben dich unterstützt. Also ein noch besseres Umfeld, um wirklich sich zu bemühen, Kontinuität herzustellen, kannst du gar nicht haben. Und stattdessen hat man es so weit kommen lassen, dass der Trainer irgendwann gemerkt hat, ups, irgendwo hakt es jetzt. Und ich merke schon, sag mal so, wenn Wolf gespürt hätte, dass der Verein hundertprozentig zu ihm steht, dann wäre das Thema wahrscheinlich nie aufgekommen. Aber auch er hat gespürt, und das war spätestens nach dieser Aussage von Reschke im Fernsehen, von wegen, wir müssen uns zusammensetzen und so weiter und so fort. Spätestens da hat Wolf gemerkt, dass diese bedingungslose Rückendeckung nicht mehr da ist. Und in dem Zusammenhang hat er sich dann gedacht, okay, will ich mir das nur antun? Ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit? Oder sage ich denen, in dem Moment, wie soll man sagen, hat er vielleicht auch versucht, ein Bekenntnis herzukriegen, so in die Richtung dazu, ich entbinde dich davon, von deinem Wort, mich nie rauszuschmeißen. Was du jetzt draus machst, ist dein Bier. Und wenn du dann wirklich überzeugt bist als Führung, dann musst du sagen, egal was ist, wir sind auf dem Weg, wir sind auf dem richtigen Weg, wir glauben daran, wir glauben an dich, da müssen wir jetzt durch. Und dann musst du den Trainer schützen und stützen. Und das wurde eben nicht gemacht. Und wie ich gesagt habe, ich glaube, dass das im Endeffekt, auch wenn sie das so nicht zugeben werden oder auch würden, dass da schon in den Köpfen der Verantwortlichen der Gedanke da war, so nicht nur, oh, noch ein, zwei Spiele, dann müssen wir wahrscheinlich doch irgendwas tun. Und deswegen haben sie in dem Moment die Tür, die ihnen aufgemacht wurde, die haben sie dann durchschritten. Aber meiner Meinung nach hätte man es erst gar nicht so weit kommen lassen dürfen.
Ja klar, das ist genau das Problem, was ich angesprochen habe. Also wenn mein Cheftrainer zu mir kommt, oder ich bin Sportvorstand, er kommt zu mir und sagt, ich spüre nicht mehr das hundertprozentige Vertrauen oder das Zutrauen, das noch rumbiegen zu können, oder ich habe nicht mehr das Gefühl, ich erreiche die Mannschaft zu 100%. Ja. Dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich stärke ihm den Rücken oder ich habe halt sowieso schon diese Idee vielleicht im Kopf gehabt. Es funktioniert nicht mehr mit ihm, habe vielleicht Signale aus der Mannschaft bekommen von den erfahrenen Spielern. Das ist jetzt eine Unterstellung von meiner Seite, aber beim VfB.
Das ist so, das kann man auch belegen, das erkläre ich dir dann gleich. Also sprich weiter, Entschuldigung.
Ja, also ist beim VfB ja nicht das erste Mal, und dass vielleicht auch Signale aus der Mannschaft Richtung Reschke oder Dietrich ausgesendet wurden und dann sich das Ganze halt so ergeben hat und dann diese Möglichkeit, nachdem Wolf dann auch das Wort selber ausgesprochen hat, dass vielleicht dass er vielleicht nicht mehr 100% überzeugt ist, dass man diese Möglichkeit halt sofort genutzt hat, anstatt dann hinter ihm zu stehen und zu sagen, wir haben einen Plan mit dir und den ziehen wir jetzt auch durch. Und man hat sich halt genau für die andere Möglichkeit entschieden und eben ist wieder, man kann es jetzt noch nicht sagen, aber zumindest ist die Befürchtung da, dass man eben wieder in dieses Hamsterrad reingetreten ist, wo der VfB in den Jahren zuvor halt immer wieder hängen geblieben ist.
Genauso sehe ich es auch, weil das meine ich ja auch, weil du auch gesagt hast, auch mit den älteren Spielern, ich will jetzt, das wäre jetzt zu viel, oder es wäre wahrscheinlich jetzt auch, würde zu weit gehen, jetzt irgendwo Leute einzeln irgendwo da in den Fokus zu stellen, aber es ist ja auffällig, wenn du mal beobachtet hast, und ihr habt es ganz sicher auch gesehen, dass zum Beispiel, als Wolf weg war, so junge Spieler wie Özcan, Jüngere wie eben auch Kaminski, die ganzen Jungen haben sich bei ihm bedankt und haben ihm viel Glück gewünscht. Keiner von den Eltern, aber nicht einer, egal wer, ich nenne keine Namen, das könnt ihr nachkontrollieren, ihr wisst ja alle, wo die auf Facebook sind und so weiter, könnt ihr mal schauen. Nicht einer von den Eltern hat auch nur ein freundliches Abschiedswort gefunden. Nicht einer. Und das hat mich zum Beispiel gleich am Anfang etwas überrascht, weil ich mir gedacht habe, ups, also so viel Anstand hätte ich erwartet, selbst wenn es ein bisschen geflunkert ist. Aber das hat mich schon sehr überrascht, dass da nicht einer zumindest mal auf Facebook, Instagram, auch immer Twitter mal kurz geschrieben hätte, Trainer, danke für die Zusammenarbeit, viel Glück weiterhin oder sowas. Nicht mal das. Das waren nur die Jungen. Also kannst du dir vorstellen, woher der Wind weht. Und deswegen sind wir ja dabei, das ist ja eine Entwicklung, die kommt ja nicht von heute auf morgen. Das ist ja eine Entwicklung, die muss man normalerweise als Vereinsführung, als Sportvorstand, als Sportdirektor, als Präsident, die muss ich mitbekommen. Und dann, wenn mir das wichtig ist, muss ich das im Keim ersticken. Ja, und ich sage jetzt einfach mal, wenn Spieler XY unzufrieden ist und mir der Trainer sagt dazu, der ist momentan ein bisschen bockig und der hier und da und ich habe so das Gefühl, der hört mir nicht zu oder der will nicht, dann muss ich eingreifen als Verein und dann hole ich mir den daher und sage, hör zu, der so sieht der Plan aus, mit dem und dem Trainer, das und das machen wir, gefällst du, bist du willkommen, gefällst du nicht, bring mir einen Verein. Und dann hättest du automatisch gewisse Entwicklungen einfach im Timer stecken. Also Freiburg funktioniert doch nur deswegen, weil kein Spieler, egal wer es ist, jemals auf die Idee kommen würde, irgendwo aufzubegehren gegen Streich, weil der einfach weiß, selbst wenn ich der Beste bin und 15 Mal auf der Tribüne hocke, ich brauche nicht meckern, ich habe sowieso keine Chance. Entweder ich gehe oder ich ziehe es durch. Und das ist die Basis der Kontinuität. In dem Moment, wo du zulässt, dass irgendwie diese Stimmungen sich breit machen und Gehör finden, wird es einfach schwierig. Und in dem Moment war einfach die Situation, eigentlich war es, wie gesagt, nach diesem Schalke-Spiel, es war einfach zu spät. Es war einfach zu spät.
Ja, wie gesagt, ich habe natürlich keinen internen Einblick, aber wie gesagt, was du gerade beschrieben hast, das ist sicher ein Szenario, das vorgekommen ist. Also, dass die erfahrenen Spieler sich Richtung Reschke oder Richtung Dietrich gewandt haben und das sicher auch vorher schon auf der Seite bekannt gewesen sein muss, dass da in der Mannschaft gewisse Unzufriedenheit oder gewisser Missmut da ist. Und es zeigen aus dem Verein diese Aussagen, wo dann nach dem Trainerwechsel, die kann man jetzt deuten, wie man möchte. Aogo hat sich ja dann auch geäußert, dass der neue Trainer eben taktisch nicht so viel abverlangt. Alles halt so in eine gewisse Richtung, wo zumindest mal vermuten lässt, dass er mit Wolf nicht mehr ganz so glücklich war und es wahrscheinlich auch artikuliert hat, weil ich glaube, Aogo ist auch kein Typ, der sowas in sich reinfrisst, sondern das sicher vielleicht mal irgendwo anspricht. Könnte ich mir so vorstellen, das ist natürlich eine Mutmaßung jetzt von meiner Seite, aber.
Bin ich jetzt ganz ehrlich, ich habe das auch gelesen und man kann es so und so verstehen. Also, wie gesagt, auch seine Erklärung an sich fand ich jetzt, kann man genauso nachvollziehen, sage ich mal. Aber du hast schon recht, es ist halt immer, es bleibt halt einfach so ein Beigeschmack. Und wie ich ja gesagt habe, auch wenn du einfach beobachtest, dass nicht einer, aber wirklich nicht einer von den Älteren auch nur ein Abschiedswort benutzt hat, fand ich schon sehr bemerkenswert, sehr auffällig. Also ich finde, das hat schon tief blicken lassen.
Und dann kommt eher danach noch so
ein... Entschuldige, Jasmin, sprich.
Dann war eher danach noch so ein Post mit, wir waren das, Beck und Ginczek auf Instagram, die mit dem Wolf tanzen, da war die Unterschrift. Ich weiß es nicht, wie lustig das gemeint war oder so, aber in dem Moment hat es eigentlich jetzt nicht so gepasst. Also ich will jetzt vielleicht die auch nicht rausstellen, vielleicht war es auch nicht so gemeint. Aber gerade jetzt beim Spiel, glaubst du gerade drauf, hätte ich das vielleicht als Social Media Berater auch eher nicht so posten lassen.
Wie du gesagt hast, es bleibt so ein fader Beigeschmack. Egal, wie gesagt, auch da kann ich jetzt zum Beispiel persönlich jetzt nicht sagen, wie sie es gemeint haben, das weiß ich nicht. Aber es ist, wie gesagt, es bleibt ein fader Beigeschmack. Es ist einfach so ein komisches Gefühl, bleibt da haften. Und wir wissen ja selber, wo Rauch ist, ist ja auch Feuer. Und man macht ja meistens irgendwo etwas zweideutig. Ich meine, was ist das für ein Wortspiel? Das hat ja mit Wolf überhaupt nichts zu tun. Warum ausgerechnet so ein Wortspiel? Also, wie gesagt, es lässt einfach viel, viel Platz für Deutung. Und in dem Moment ist, ja, wie gesagt, es bleibt einfach Nachgeschmack. Das ist nicht wegzudiskutieren. Und du merkst auch, wie teilweise dann geredet wird. Und es ist ja wirklich keiner da, der auch nur einmal irgendwas in die Richtung früher sagt. Also von wegen, man muss ja sehen, dass zum Beispiel diese Mannschaft körperlich offensichtlich auf sehr, sehr gutem Niveau ist. Ja? Ich glaube auch, dass zum Beispiel ein Daniel Ginczek sich sicherlich nicht beklagen darf, wie Wolf mit ihm umgegangen ist. Dass er mehr spielen will, ist verständlich. Dass er sicher enttäuscht war, ist auch verständlich. Aber ich finde trotzdem, wenn man sieht, wie er insgesamt ja teilweise wirklich versucht hat, alle mit ins Boot zu nehmen, fand ich schon bemerkenswert, dass, wie gesagt, große Teile dieser Mannschaft nicht mehr, also wie gesagt, sich nicht mal ein Tschüss oder sowas abbringen konnten. Das ist, finde ich, komisch.
Und er hat ja auch jedem die Chance gegeben und theoretisch, genau. Also gerade jetzt auch so ein Badstuber, wo man jetzt immer noch ein bisschen ausnehmen muss, weil er ja noch unter Schindelmeiser gekommen ist, oder die haben ja auch gespielt, wenn sie ihre Leistung gezeigt haben. Genau. Klar gefällt es älteren Spielern nicht so, aber es zeigt jetzt eben auch, dass Korkut jetzt wirklich endgültig auch auf mal die Innenverteidigung mit Pavard und Baumgartl setzt und dann Badstuber eben ausweichen muss, sozusagen, weil die beiden eben sich jetzt dort als Stamminnenverteidigung so eingespielt haben und es auch gut machen.
Ja, das ist so. Das ist so. Aber das ist, was ich ja vorhin gesagt habe, da hat er ein glückliches Händchen gehabt, das muss man einfach sagen. Also der Hannes Wolf hat ja damals versucht, eben den Badstuber ja mehr als Absicherung zwischen den beiden Innenverteidigern einzubauen, eben mit dieser Dreierreihe und der beziehungsweise Fünferkette. Die Idee mit dem Sechser, muss man sagen, Hut ab. Aber auch da, ohne dem wirklich Holger Badstuber irgendwas Böses zu wollen, aber auch da bin ich mal gespannt, wenn wirklich Mannschaften dabei sind, die übers Tempo kommen, wirklich extrem übers Tempo kommen, extrem übers Pressing kommen und sowas. Da bin ich mal gespannt. Weil man hat ja auch gesehen, zum Beispiel also gegen Frankfurt war es richtig gut, gegen Augsburg war schon der eine oder andere Wackler mal dabei, wo sie ihn mal zu dritt attackiert haben, wo der Ball mal ruckzuck weg war, wo er mit seiner Ruhe am Ball nicht viel anfangen konnte, weil er keine Anspielstation gefunden hat, wo es dann mal ruckzuck gebrannt hat. Und da finde ich, auch das ist immer wieder bei dem Punkt, bei dem wir angefangen haben, das Ganze wird sich erst noch beweisen müssen, wenn du wirklich gegen richtige Prüfsteine spielst und nicht gegen Mannschaften, die du halt, wie soll man sagen, zur rechten Zeit erwischt.
Ja, da vielleicht auch so das, zum Abrunden diese Mentalitätsgeschichte, die beim VfB ja immer wieder auch so ein bisschen mit reinspielt. Man muss halt, was ich vorher auch schon mal angesprochen habe, einfach abwarten, ob das jetzt wirklich, ob sich's längerfristig so halten lässt, diese Erfolgswelle, weil das wäre halt nicht wirklich nicht das erste Mal. Wir haben's alle unterlebt unter Kramny, ohne dass ich Kramny und Korkut vergleichen möchte. Das wird den beiden überhaupt nicht gerecht. Aber es ist einfach so ein grundsätzliches Problem im Fußball und beim VfB, weil man den halt einfach persönlich intensiver verfolgt, nimmt man es natürlich stärker wahr, dass es halt immer wieder die gleiche Geschichte ist. Du kommst dann nach dem Trainerwechsel gut raus, holst ordentlich Punkte und dann kommt irgendwann wieder dieser Einbruch. Und das wird sicher spannend sein. Das sind jetzt gerade so Spiele wie gegen Köln. Das ist für mich immer der größere Prüfstein als gegen stärkere Teams, weil der VfB da traditionell eher stärker spielt, meiner Meinung nach. Köln ist eher so eine gefährliche Nummer, wo du, wenn du dort verlierst, dann kippt auch die Stimmung wieder viel schneller, weil das ist dann so ein Spiel, da erwartet jeder, klar, jetzt haben wir drei Spiele gewonnen, Und jetzt fahren wir zum Tabellenletzten, wo wir sowieso immer gut aussehen in Köln. Kann ja eigentlich gar nicht schief gehen. Und genau das sind eigentlich die Spiele beim VfB, wo du dann am Ende 3-1 verlierst und alle stehen wieder da und fragen sich, wie konnte das jetzt eigentlich passieren? Das ist
ja. Diese Motivationsgeschichte, die du da angesprochen hast, finde ich zum Beispiel sehr, sehr, sehr auffällig, weil kaum war Korkut da, sind sie, glaube ich, 4 Kilometer mehr, also als Mannschaft 4 Kilometer mehr gelaufen als davor. Da frage ich mich natürlich, warum ist man denn vorher 4 Kilometer mehr gelaufen? Also ich meine, du verstehst, was ich meine. Also das ist, es zeigt ja eindeutig, dass eben diese Motivation da einfach nicht da war, vielleicht diese letzten Meter noch zu machen oder eben diesen zusätzlichen Meter, der wichtig ist, um vielleicht doch erfolgreich zu sein, zu machen. Und das ist eine Blaupause für die ganze Vergangenheit, die es beim VfB auch immer gab. Wie ihr gesagt habt, da kommt ein neuer Trainer, dann verlierst du 8 Spiele nicht und dann geht wieder dieser Schlendrian los. Weißt du, da läuft man ein bisschen weniger, dann verliert man halt mal, ja, da kann man mal verlieren, kann schon mal passieren. Und so schleicht sich das ein und plötzlich kriegt das wieder eine Eigendynamik und das Mosaik, ein Mosaiksteinchen fällt aufs andere. Und das ist genau das, was du vorhin auch gesagt hast. Das ist die Gefahr, die ich momentan so sehe, die einfach, warum ich einfach noch weit davon entfernt, irgendwo sie sicher zu sehen oder so. Weil für mich ist einfach dieses Typische, was ich gesagt habe, weißt du, dann muss er vielleicht doch mal wechseln, wenn Verletzte sind. Dann spielt wieder irgendeiner oder muss einer spielen, der aber eigentlich ziemlich angepisst ist, weil er lang genug nicht gespielt hat. Der dann vielleicht in dem Moment auch sich denkt, was, bis jetzt ging es ja ohne mich, warum soll ich mir jetzt den Allerwertesten aufreißen? Und das sind so ganz feine Geschichten, die einfach gefährlich sind. Und noch sind so Punkte nicht gekommen, weil wie gesagt, noch lief es für mich einfach noch eine Nummer zu rund, zu einfach, sage ich mal.
Ja, das ist absolut so. Das ist halt immer diese Gefahr und da muss man jetzt wirklich die nächsten Wochen abwarten und in Euphorie zu verfallen, das ist absolut der falsche Zeitpunkt aktuell.
Also nee, ganz sicher nicht.
Dann kommen wir doch jetzt einfach schon mal zum nächsten Spiel gegen Köln. Was erwartet ihr denn von dem Spiel? Wir haben jetzt schon viel gesagt, aber wie wird die Mannschaft dann wirklich auftreten?
Jens, fang an.
Also ich denke mal, wenn sich jetzt unter der Woche keiner verletzt, wird man dieselbe Startelf sehen wie in den letzten Spielen auch. Da bin ich eigentlich überzeugt, weil Korkut sicher ein Trainer ist, der da auf die Elf setzen wird, die in den letzten Spielen sich jetzt bewiesen hat. Und dann ist es halt, was ich jetzt gerade schon auch angesprochen habe, ganz gefährliches Spiel in Köln. Die kommen mit einem 2-1-Sieg in Leipzig, der so nicht zu erwarten war und auch eigentlich bis zur Schlussphase nicht für sie selber zu erwarten war. Kommen sie zu Hause, es ist vielleicht für sie so ein bisschen diese letzte Chance gegen der VfB jetzt zu Hause. Wenn sie das Spiel verlieren, dann sind sie mutmaßlich endgültig abgestiegen, auch wenn es trotz einem Sieg schwer werden würde. Aber es ist in Köln so, die Grundstimmung ist jetzt sicher gegen VfB zu Hause, ist unser letzter Strohhalm so ein bisschen. Wenn wir da jetzt dreifach punkten, kommen wir vielleicht nochmal in so einen Positivlauf rein und können das Wunder vielleicht noch schaffen. Da musst du halt einfach gegenarbeiten. Also vielleicht ist es gar nicht so schlecht, weil Köln wird nach vorne spielen zu Hause, weil sie einfach in diesem Vertrauen vielleicht ein bisschen das Spiel gewinnen zu wollen. Und dann muss man schauen, in Köln haben wir seit 2000 nicht mehr verloren, aber ich hoffe mal das Beste. Und ich hätte auch nichts gegen ein viertes 1-0, aber wie gesagt, also das ist für mich so ein ganz gefährliches VfB-Spiel, weil da hat man schon oft genug erlebt. Das sind dann die Spiele, wo du eigentlich vorher überzeugt bist, jetzt läuft es ein bisschen, jetzt haben wir die positiven Ergebnisse und dann kommt die kalte Dusche, aber ich hoffe das Beste.
Also im Endeffekt kann ich dir zu 95% zustimmen, das ist eigentlich genau das, wie ich es aussehe. Ich glaube sogar, dass es deswegen gefährlich ist, weil du ja zum Beispiel so eine Konstellation hast, wie zum Beispiel Terodde. Wir wissen ja selber, wie Ex-Spieler des VfB gegen ihren früheren Verein auftreten. Allein diese Sache stimmt mich schon mal vorsichtig. Ich glaube, dass du jetzt auch in einer Situation bist, in der du etwas zu verlieren hast. Ja, du hast mal eine Serie jetzt, du weißt, du kannst dich quasi absetzen. Das ist natürlich auch wieder so eine, gegen den Letzten, was wir ja vorhin auch hatten, so dieses Gefühl, wenn wir heute gewinnen, dann können wir sie abhängen und. Das ist natürlich eine Mischung, die, die einfach gefährlich ist. Und auch da diese Stabilität, von der man teilweise spricht oder die man sich erhofft, die sehe ich jetzt noch nicht. Und wenn die Kölner zu Hause, und ich meine, die Kölner haben ja auch Fans, die auch ordentlich für Rabatz sorgen, das ist kein Heimspiel, das ist auch nicht in Augsburg, sage ich mal, wo, sagen wir mal, das ist in der Nähe, du hast das halbe Stadion war ja, oder ein Drittel des Stadions war VfB. In Köln wird es schon ein kleines bisschen schärfer zur Sache gehen. Und die haben im Endeffekt haben die nichts zu verlieren. Ja, für die geht es um alles oder nichts und die werden so auftreten. Die haben es gegen Leipzig clever gemacht, haben die Leipziger sich austoben lassen, wussten, dass die das dritte Spiel innerhalb von 6 Tagen haben und haben dann am Ende zugeschlagen, als sie eben abgebaut haben. Und ich bin sicher, dass die mit sehr, sehr viel Mut und sehr, sehr viel, sehr, sehr breiter Brust gegen den VfB auftreten. Und dann sind wir ja bei diesen Unwägbarkeiten, die wir vorhin hatten. Wenn es dir natürlich gelingt, diesen Druck erstmal auszuhalten und vielleicht erstmal den nochmal eins einzuschenken, so in die Richtung, dann denke ich, kann das eine gemütliche Nummer, ist vielleicht etwas übertrieben, aber eine souveräne Geschichte werden. Aber wenn du da mal zurückliegst und selber mal aufmachen musst oder sowas, und dann noch genau weiß, dass der Druck da ist, dann sage ich dir ganz ehrlich, könnte das Ganze wieder in die andere Richtung kippen, was ich ja schon gesagt habe. So ein Spiel, kann das Ganze schon wieder zum Einstürzen bringen.
Ja, und es wäre eben mal interessant zu sehen, wie es jetzt die Mannschaft reagiert, wenn sie mal in Rückstand geraten. Mhm. Das war jetzt ja eben seit längerem auch nicht der Fall, obwohl. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie komplett auseinanderfallen werden, wie schon der Fall wäre. Und hinten steht mir auch relativ, also steht mir inzwischen wirklich gut. Kennt man ja vom VfB die letzten Jahre auch anderes.
Ja, aber
es bleibt trotzdem spannend. Aber ich finde, bei Köln sollte man trotzdem nicht vergessen, es geht halt trotzdem, wissen die, es geht jetzt in dem Spiel um alles, wie wir beim VfB hatten. Jetzt, genau. Wenn es dann wirklich Richtung 33., 34. Spieltag eventuell geht es halt bei denen jetzt wirklich, jetzt wirklich um alles. Und das ist halt, manche Mannschaften gehen so mit um und andere eher so. Und da könnte es vielleicht dann eher doch helfen, wie du auch schon gesagt hast, dass man vielleicht wieder ein frühes Tor schafft. Und dann haben die eben halt noch mehr Druck.
Mhm. Wobei dieses Auseinanderfallen, da will ich dir ein bisschen widersprechen. Ich könnte mich jetzt nicht entsinnen, dass sie wirklich mal so richtig auseinandergefallen sind. Also das war eigentlich, also jetzt spontan fällt mir eigentlich keine Partie ein, wo du wirklich sagen musst, sie waren einfach grottenschlecht, zum Beispiel gegen Mainz oder auch im Pokal, aber das hat mit Auseinanderfallen eigentlich nichts zu tun gehabt. Da waren sie nicht bei der Sache, da waren sie einfach schlecht. Also wie im Pokal, weißt du, wenn stell dir mal vor, der Akolo hätte den Elfmeter verwandelt gegen die Bayern. Dann wäre die Situation auch wieder genau wieder so ein Punkt, dann wäre die Situation wieder eine ganz andere gewesen. Dann wärst du wahrscheinlich hättest du dann in Mainz 2-0 gewonnen mit einem Aogo-Elfmeter und dann wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und so hat das Ganze halt eine Dynamik bekommen, die halt typisch Fußball ist, weißt du, die man einfach dann nicht mehr einfangen kann. Also so richtig das Auseinanderfallen, finde ich, war eigentlich selten. Also Auseinanderfallen waren für mich so Spiele wie in der zweiten Liga in Dresden oder zum Beispiel in Würzburg, wo du einfach gemerkt hast, da haben sie kein Bein auf den Boden gekriegt. Das war einfach grottenschlecht und irgendwo lief so das Ganze völlig an ihnen vorbei. Und das fand ich jetzt so spontan, fällt mir da in der Bundesliga eigentlich keine Partie ein. Also selbst Schalke, wo man sagen muss, da waren sie auch in der ersten Halbzeit nicht gut, aber in der zweiten Halbzeit, da hat sie wirklich alles oder nichts gespielt haben, mit einem kleinen bisschen Glück vielleicht wie soll man es nennen, und sowohl offensiv als auch defensiv hättest du das Ding sogar noch irgendwie zu einem 2-2 drehen können, weil Chancen waren da und da sind sie ja wie bekloppt angerannt. Aber da war, wie gesagt, das ist immer wieder bei dem Punkt, du machst halt in der Situation zu wenig Tore, die dir momentan gelingen. Also momentan musst du mal sehen, sie haben jetzt, was haben sie, gegen Frankfurt waren es, glaube ich, 4 Chancen, haben sie ein Tor gemacht, das ist ja immer noch wenig. Ja, in Augsburg waren es, glaube ich, 7 Chancen, haben sie 1 gemacht. Also das ist immer noch sehr, sehr bieder. Aber du hast das Glück, dass einfach hinten, ja, nehmen wir mal Mainz, ja, da schmeißt sich halt der Ron-Robert Zieler mal 2 Bälle rein. Ja, das ist halt jetzt mal nicht passiert. Das ist genau das Gleiche gewesen gegen München, da hat er auch nicht gut ausgesehen bei dem 0-1. Und das sind so diese kleinen Dinge, die in der aktuellen Phase einfach ihnen nicht passiert sind. Und naja, es wird abzuwarten sein, wie das weitergeht.
Es bleibt spannend, aber das ist beim VfB ja eigentlich immer so.
Ja, glaub mir, ich sehe nämlich, das, ich sage das oft auch hier zu Hause, wenn wir uns unterhalten, ich würde mir einfach mal eine Saison wünschen, wo sie einfach mal zwischen Platz 5 und, sage ich mal, 10 spielen würden. Das wäre einfach mal so schön. Wirklich mal so zweimal gewinnen, einmal unentschieden, dann wieder mal gewinnen, dann mal einmal verlieren, dann vielleicht wieder dreimal gewinnen, dann vielleicht zweimal verlieren. Also wo du einfach Ruhe hast und einfach mal eine Saison normal verläuft. Aber dieses Auf und Ab und dreimal verlieren, fünfmal verlieren, siebenmal nicht mehr gewinnen, dann wieder viermal was nicht verlieren, also das ist unerträglich momentan. Aber gut, so ist es halt.
Und dann noch die ganzen hausgemachten Probleme, die dann eher mit neuen Trainer oder Vorstand oder wenn sich ein Aufsichtsrat dann noch zu Wort meldet, kennen wir ja auch schon alles genug aus den letzten Jahren.
Ja, aber das sind auch manchmal Probleme, die man sich natürlich auch, sagen wir so, die der Fan auch gerne, ohne euch wirklich ins Böse zu wollen, aber die der Fan sich auch manchmal selber macht. Manchmal muss man vielleicht einfach mal das eine vom anderen trennen. Weißt du, das ist so, diese Themen, wie wir haben mit von wegen Montagsspiel oder da oder dort. Es ist kein Sport mehr. Dieses Fußball, also vor allem der Profifußball, ist kein Sport mehr. Es ist einfach ein Geschäft. Und das muss man sich einfach irgendwann mal eingestehen. Und da braucht man nicht nach alten. Ich finde auch klasse, die letzten zwei Spieltage, wenn 9 Spiele an zeitgleich stattfinden und du Konferenz schauen kannst und so weiter, aber das wird die Ausnahme sein. Ich fürchte, es wird, glaube ich, auch in Zukunft nicht besser werden. Es wird eher schlechter. Ihr seht es ja jetzt schon, jetzt in der Zeit, in der wir uns jetzt unterhalten, spielt zum Beispiel Dortmund gegen Augsburg oder so Geschichten, das kannst du nicht mal im normalen Fernsehen schauen, das müsste über online gehen und so Zeug. Und ich fürchte, dass das alles nicht einfacher werden wird. Und da zum Beispiel finde ich auch manchmal, dass man einfach wie soll man sagen, das muss man vielleicht einfach auch mal akzeptieren und sollte nicht auf alles immer versuchen, empört zu reagieren. Das macht vielleicht die Sache auch ein bisschen leichter.
Ja, aber was sollte das Mittel finden, sich immer gesunder oder das Ganze kritisch zu betrachten und kritisch zu begleiten, ist nicht falsch, weil es sollte auch nicht alles einfach in die falsche Richtung gehen. Das ist immer meine Ansicht. Das also stimmt, immer so die Mitte finden. Aber
das stimmt, aber das Problem ist, ich fürchte einfach, dass es da keinen Weg zurückgeben wird. Es ist eigentlich verrückt. Also das ist so eins meiner Lieblingsthemen, die ich oft habe, auch gerade mit diesen, wie ich euch erzählt habe, so mit dem einen oder anderen Fan, mit dem ich Kontakt oft habe, weil er sich da auch immer ärgert, dann sage ich, Leute, ihr müsst einfach sehen, es wird nie wieder alles um 15:30 sein. Und wenn es ganz blöd läuft, laufen wir Richtung England, weil die Vereine das wollen und weil sie einfach die Kohle wollen. Das Einzige, was man den Vereinen da vorwerfen muss, ist, dass sie nicht bedenken, dass sie nichts davon haben, weil früher hast du halt vielleicht nur 10% des Geldes gehabt, das du heute zur Verfügung hast, aber dafür haben halt die Spieler auch nur 10% der Transfersumme gekostet, die sie heute kosten. Also im Endeffekt ist kein großer Unterschied da, außer dass man eben sich verkauft hat, sage ich mal. In dem Moment hat man sich verkauft, dass man eben Freitag spielen muss und dass man Montag spielen muss und dass man um 1 spielen muss und dass man, das wird, glaube ich, diese Uhr wird man nicht zurückdrehen. Und da ist dann, finde ich, die einzige Option, die man hat, ist zwar dagegen sich zu beschweren, sage ich mal, auch dagegen zu protestieren, aber finde ich, dann sich nicht zu sehr da reinzusteigern, weil gewisse Dinge halt einfach dann einfach unnötig sind und das Ganze einfach nicht, wie soll man sagen, ja, macht sich das Leben unnötig schwer, macht sich auch den ganzen Spaß an der Sache kaputt. Ja, also weißt du, wenn du so siehst, was in Hamburg, was in Bremen jetzt passiert ist, da teilweise, wie die Leute aufdrehen, dann machst du einfach viel mehr kaputt, als dass du gut machst. Du musst halt einfach akzeptieren, das ist eine Mannschaft, die hat es jetzt verdient, irgendwann mal abzusteigen. So traurig das ist, aber das ist wie beim VfB vor 2 Jahren gewesen. Irgendwann bist du halt mal reif. Oder kannst du Böller zünden und dich auflegen und schimpfen und Bengalos oder was auch immer. Das wird alles nicht helfen.
Deswegen, wie ich gesagt habe, immer so die Mitte irgendwie finden. Beide Extreme, das hilft nicht. Und das, ja, um das Ganze so abzuschließen, kommen wir mal zu unserem traditionellen Das sind vier Fragen am Ende. Und gerade mal zuerst an dich. Was war denn dein ganz persönliches Highlight-Spiel mit dem VfB, seit du ihn jetzt begleitest? Ob jetzt live im Stadion oder im TV?
Oh Gott. Boah, weißt du, das ist, mein Sohn hasst mich immer dafür, der fragt mich immer nach meiner Lieblingsfarbe, ich kann mich nicht entscheiden. Also ganz spontan ist mir zum Beispiel eingefallen, 97, das Europapokal, der Pokalsieger, das Finale in Stockholm, hat der VfB leider 1-0 verloren gegen Chelsea. Aber das ist mir zum Beispiel immer in Erinnerung geblieben. Das war also ein von der Stimmung und von der Stadt und von dem ganzen Drumherum war das was sehr Außergewöhnliches. Also ist mir jetzt so spontan eingefallen. Ansonsten gibt es natürlich, wenn so Spiele, Barcelona, was der Champions League und so Zeug, das ist natürlich immer was Außergewöhnliches. Aber das würde ich jetzt mal so ganz spontan, ohne in die Tiefe gehen zu wollen, würde mir jetzt das Stockholm einfallen.
Und dann gleich mal weitergefragt, auch wenn du jetzt dich selber nicht als Fan bezeichnest unbedingt, aber du begleitest den VfB ja doch intensiv. Wer war denn dein persönlicher VfB-Held?
Ach, Held würde ich jetzt nicht sagen. Also ein Mensch, den ich kennengelernt habe und den ich eigentlich immer sehr geschätzt habe in seiner ganzen, also sowohl der beides mitbringt, einmal sportliche Klasse und auch menschliche Klasse, war für mich immer Giovanni Elber zum Beispiel.
Dann nochmal zur dritten Frage. In den letzten Monaten sind jetzt einige Spieler sowieso zum VfB schon zurückgekehrt. Und welchen noch aktiven ehemaligen VfB-Spieler könntest du dir denn nochmal beim VfB vorstellen oder würdest du gerne nochmal beim VfB sehen?
Gar keinen, um ehrlich zu sein. Weil die weg sind, sind entweder zu alt oder ist es halt so, also.
Oder sie sind schon da.
Ja, also die, also weißt du, wenn wir jetzt zum Beispiel von so Kimmich reden, das ist ja einfach utopisch, da müssen wir gar nicht drüber reden. Deswegen finde ich, würde man gern sehen, also ich kann mir nichts wünschen, weil ich weiß, dass es sowieso nie passiert. Und die vielleicht irgendwann Interesse hätten, wie zum Beispiel so ein Gomez, auch wenn ich dir da ein kleines bisschen widerspreche, weil du vorhin gesagt hast, naja, Gomez, ich glaube, dass der Mario dieser Mannschaft schon sehr gut tut, weil eben vorne es gefehlt hat. Aber ich glaube, dass ansonsten die alle jetzt mittlerweile weg sind und anderweitig ihre Sporen verdient haben, die sind zu weit weg. Da brauchst du keinen mehr. Das ist einfach vorbei. Das ist für mich, ist das, wie soll ich es nennen, sich Sand in die Augen streuen, indem man sagt, oh, der hat eine VfB-Vergangenheit. Das ist völlig, völlig wurscht. Du musst den neuen Generationen finden und entwickeln und nicht davon träumen, dass irgendeiner zurückkommt.
Das ist durchaus ein richtiger Ansatz, dem ich so zustimmen kann. Und dann noch zum Schluss noch die Frage, wir haben jetzt über die nächsten Spiele philosophiert und wo siehst du den VfB denn im Jahr 2025?
25?
Ja, wir gucken weit in die Zukunft.
In 7 Jahren, oh Gott. Jens, ganz ehrlich, damit überforderst du mich. Also 7 Jahre, keine Ahnung. Ich hoffe, dass er auf jeden Fall bis dahin konstant in der Bundesliga spielt. Ich hoffe, dass er es in ruhigen Zonen schafft. Aber ich sehe ihn jetzt schon gar nicht als Meister. Eher unwahrscheinlich in der und hoffe auf gar keinen Fall in der Abstiegszone. Ansonsten kann ich dir das wirklich nicht beantworten. Das ist einfach, wie gesagt, dieses, ich hätte mir vor 2 Jahren nicht gedacht, also wirklich bis 2, sagen wir 3 Spiele vor Schluss habe ich nicht gedacht, dass der VfB absteigt. Bin ich ganz offen. Ich habe dieses Thema da auch schon, ich glaube, mit eurem Kollegen besprochen gehabt. Ich habe mir das nicht vorstellen können, weil ich einfach immer gedacht habe, die Mannschaft hat genug Qualität und genug gute Spieler, um sowas zu verhindern. Und das ist doch passiert. Also die Bundesliga ist einfach so verrückt. Wie gesagt, ich hoffe, dass sie einfach mal 7 Jahre, oder am besten wie andere auch, sich einfach in ruhigen Gewässern einfach mal halten können, etablieren können, wachsen können, vielleicht wieder ihr, was wir hatten, diesen Weg, den sie jetzt leider wieder verlassen haben. Sie wieder irgendwo einen Weg haben, der eine Perspektive hat. Darauf hoffe ich. An Platzierungen würde ich das nicht festmachen. Aber ich glaube, nach oben ist der Zug ist erstmal weg. Also das ist für mich utopisch. Man sieht ja selbst so Mannschaften wie Hoffenheim schaffen eher zufällig, sage ich mal, oben mal einzudringen und dann bist du auch Rückzug fällst du hinten runter, weil einfach die anderen, die da konstant dabei sind, die du nicht hast, egal wie viel Investoren findest, ich glaube, dass wir sehen ja 41 Millionen hast du auch jetzt schon und hast dich ja trotzdem nicht irgendwo hinbewegt, wo man sagen kann, du bist in Sicherheit. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein.
In der heutigen Fußballwelt, ja, klar.
In der heutigen Fußballwelt, ja, klar. Was ich ja gesagt habe, das ist ja einfach eine Milchmädchenrechnung zu glauben, dass man junge Talente irgendwo herholen kann. Wenn du mal schaust, mit welchen Talenten die Bayern zum Beispiel in Verbindung gebracht werden und was da für Geld oder was da für Summen aufgerufen werden, dann weißt du, dass du auch da bei Talenten nur die zweite, dritte Geige spielst, weil du weder die Gehälter noch die Ablösen zahlen kannst und zahlen wirst. Und in dem Moment ist das alles schwierig. Also da wird, ich denke, wenn du es wirklich mal schaffst, dich unter den, sagen wir zwischen, keine Ahnung, sagen wir zwischen 8 und 12 mal wirklich sicher zu bleiben, mit vielleicht, dass du mal oben ein bisschen mal ranriechen kannst, so in die Richtung, dann denke ich, wäre das schon mal eine gute Zeit.
Okay, wunderbar. Vielen Dank. Dann sind wir jetzt auch schon am Ende angelangt. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Wir hätten sicherlich noch über viele weitere Themen reden können, aber ja, wir wollten
ihr jetzt mal auf...
Genau, wir brauchen ja auch noch Gesprächsstoff für die nächsten Wochen, obwohl ich glaube, dass es nicht langweilig wird. Genau, wo ihr uns noch im Brustring Talk im Web findet, ist einmal unter Facebook, Twitter und Instagram. Einfach nach Brustring Talk suchen. Die neuen Episoden, wie immer, sind auf brustringtalk.de oder iTunes oder im RSS-Feed eure Wahl in der Podcast-App zu finden. Wir freuen uns auf Feedback. Und sonst weiterhin freuen wir uns auf euer Feedback, wie wir heute auch viele Fragen bekommen haben für neue Episoden. Und dann hören wir uns bald schon wieder. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Anschauen.
Macht's gut. Danke euch auch.
Tschüss. Danke.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.